Hallihallo, Hallöle, es ist Musikpodcast-Zeit. Podcast Musikgeschichte Folge 85. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Mein Name ist Marcel und mir gegenüber ist mein guter alter Freund, Podcast-Kollege und vor allen Dingen ein wandelndes Musiklexikon, der Jens. Hallo Jens.
Hallo Marcel, niemand hat die Absicht.
Niemand hat die Absicht, genau.
Also das ist so ein berühmtes Zitat, was auf den heutigen Tag, den wir rausgesucht haben, wirklich gut passt.
Genau.
Nur fehlt noch irgendwas und wir kriegen das nicht so hin, weil wir haben nicht diesen saarländischen Akzent drauf, den Uwe Steimle in Perfektion kann, ihn wieder erstehen zu lassen, den lieben Erich. Quatsch, das war ja gar nicht Erich, das war Walter Ulbricht.
Fängt schon bei Zeilen an.
Also, der liebe Sachse, Walter Ulbricht hat das mit einer Vehemenz dort, also dieser Tonschnipsel ist immer noch allgegenwärtig, wenn man an dieses Datum denkt.
Aber wir bauen heute keine Mauer, sondern wir reißen sie heute ein, denn wir sind heute am 9. November 1989, an dem Tag, als die Mauer fiel.
Und an der Stelle haben wir heute auch nochmal ein Datum, wo jemand, den ich kenne, Geburtstag hat. Passt zwar jetzt nicht, weil wir sind ja quasi noch nicht im November, aber ich widme einfach mal diese Folge ihm zum Geburtstag, weil er wurde da direkt dort geboren.
Wer denn?
Egal.
Nee, sagst du einfach mal. Wer hat den Geburtstag?
Jemand von meiner Bowlinggruppe.
Von deiner Bowlinggruppe.
Genau.
So also Jens, seine Bowlinggruppe, ja, der Geburtstags, das ist deine Folge.
No, der hat also direkt am 9.11.1989 ist er tatsächlich geboren.
Okay, und heute haben wir einiges aufzuarbeiten. Also geschichtlich werden wir uns auch nur mit diesem Tag befassen heute. Musikalisch haben wir viel mit dabei. Auch private oder persönliche Erinnerungen, das Datum habe ich ausgesucht. Und warum und genau, werde ich jetzt genau auch dann noch erzählen. Und wir schauen noch zurück. Es gab schon mal eine Folge über das Jahr 89. Jens, hast du diesmal recherchiert, wo wir waren?
Nee, ich habe nichts recherchiert. Ich wollte einfach mal das so plätschern lassen, was jetzt passiert. Dann erzähl mir, wo wir da waren.
Wir waren in Folge 11, waren wir im September 89, also nur zwei Monate eher. Und zwei Songs, die in den Charts waren an dem Tag, haben wir schon behandelt in unserer Musiksendung.
Das bedeutet, wir behandeln die heute definitiv nochmal.
Genau. Und zwar.
Wie es genau? Da hör mal bitte zu, ich muss das sagen, natürlich nicht.
Nee, genau. Ja. Dabei waren Depeche Mode und Personal Jesus, hatte ich damals mitgebracht. Und es war mit dabei Ice MC Easy, was ja unser guter Gast mitgebracht hatte. Damals vom Selectors. Der Jan hatte das damals mitgebracht, soweit ich weiß.
Du redest gerade von der Folge 11. Und
ja, Ice MC war aber in einer anderen Folge, ja, drin. Genau. Da haben wir über 1990 gesprochen, weil der war auch 1990 in den Charts. Aber ja, die beiden Songs haben wir schon besprochen bei
Freunde,
uns.
Freunde, ihr merkt gerade eben.
Jan war Folge 20 da.
Er macht ein langes Vorwort, aber die Stammhörer wissen, oder es gibt ja eine Vorspulfunktion, ihr dürft jetzt vorspulen, weil ihr wollt jetzt Fakten.
Folge 20 war das, wo der Jan da war und der hatte damals Ice MC und da haben wir 1990 besprochen.
Es ist egal.
Es ist nicht egal. So, jetzt. Und zwar, Jens, wie wollen wir anfangen? Soll ich meinen ersten Song machen? Oder?
Es ist deine Folge, mach wie du denkst. Wir reisen entweder von Ost oder nach West die Mauer ein.
Okay,
heute
dann
hier
sage ich die persönliche Erinnerung an diesen Tag, sage ich dann zur Geschichte. Ihr sind.
Da wollte ich nochmal kurz ein. Also, das ist so ein bisschen jetzt. Ich stelle mir jetzt so vor, ich tue jetzt meine Arbeit schreiben so. Und der leitet uns gerade eben, mein lieber Podcast-Kollege, durch, in welcher Reihenfolge jetzt was passiert. Lass dich überraschen, ich bin auch gespannt.
Okay. Ich fange an mit meinem ersten Song. Ich bin auf Platz 27 am Tag. Hast du den?
Nein.
Hast du nicht. Dieser Song hat erreicht Platz 3 in Deutschland, Platz 52 in UK, Platz 1 in den USA, Chart-Einstieg, 10.07.89 auf 64, Chart-Ausstieg, 11.12.89 auf Platz 81. Wir reden von einer Band und die hatte mehrere Nummer 1-Hits in Deutschland, USA, weltweit.
Und ist Roxette?
Nein, weil Roxette hat man schon.
Ja, gut.
Ja, das sind deine Regeln. Halt dich an deine eigenen Regeln.
Alles gut.
So, und diese Band hatte meiner Meinung nach vier große Hits. Und das war so, von den vier großen Hits war das der am wenigsten beachtet war, mir aber persönlich am besten gefällt.
Dann war es Tears for Fears.
Nein, war es auch nicht. Deshalb hören wir jetzt einfach mal rein.
Na dann.
Yeah.
Soweit ich mich erinnere, hat man in der letzten Folge gesagt, wir reden demnächst mal, wir werden bestimmt mal über Fanfarian reden.
Ja, das kann ja durchaus sein, dass wir irgendwann mal über Fanfarian reden. Ich meine, ich fand den Titel damals nicht schlecht, Playmate on the Rain von Milli Vanilli, aber mir persönlich gefielen andere, also natürlich der Oberknaller Girl You Know It's True.
Ich fand Blame It on the Girl You Know It's True ohne Frage ist ein geiler Song, aber ich finde Blame It on the Rain, finde ich von den ganzen vier Hits, also wir reden jetzt von Girl I'm Gonna Miss You, wir reden von Girl You Know It's True, Keep On Running und...
Wobei man sagen muss, Keep On Running ist ja dann ausgerüstet worden als The Real Milli Vanilli, da genau. Waren Rob und Fab gar nicht mehr.
Aber wie gesagt, das sind ja die Singles, die man gemacht hat, aber wie gesagt, ich finde Blame It on the Rain, finde ich den besten Song. Habe ich jetzt auch vor kurzem mal wieder gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, fand ich cool. Also ich finde den Song insgesamt sehr cool, vor allem den Chorus, den Refrain finde ich geil. Also wie gesagt, wir reden über Milli Vanilli. Ich habe mal hier ein bisschen was zusammengeschustert über Milli Vanilli. Also ich empfehle auf alle Fälle, es gibt ja, wie der Jens schon gesagt hat, es gibt den Film Girl You Know It's True im Kino und es gibt auf Paramount Plus gibt's eine Dokumentation, wo aus der Sicht der beiden Jungs, es ist ja bloß noch Fab Morgan da, es gibt, der berichtet aus seiner Sicht, wie das damals gelaufen ist. Die ehemalige Sekretärin von Fanfarian wurde besprochen oder wird interviewt und der wird halt erzählt, wie es aus ihrer Sicht gelaufen ist, dass denn quasi die Pistole auf die Brust gesetzt wurde und sie haben das dann halt mitgemacht. So, Fabrice Morvan und wird 1966 in Frankreich geboren, Rob Pilatus 1965 in New York. Die beiden lernen sich in München Anfang der 80er Jahre kennen und beschließen gemeinsam Musik zu machen. 88, die beiden treffen den deutschen Musikproduzenten Frank Farian. Farian sieht Potenzial und formt die Gruppe Milli Vanilli mit Morvan und Pilatus. Veröffentlichung des Mobilalbums All or Nothing. All or Nothing war, glaube ich, auch noch eine Single, kann das sein?
Genau, All or Nothing. Genau. Im Übrigen gab es dann auch spezielle Varianten. Das US-Album,
hatte ganz andere Version drauf.
Also genau.
Auf dem US-Album. Also ich empfehle euch das mal. Es gibt das US-Album, gibt es nicht bei Spotify, aber ihr findet die deutsche Albumversion und die US-Version findet ihr bei Prime Music, bei Amazon Music. Hört euch das mal an, das sind grundlegend andere Sachen, gerade Girl You Know It's True ist im US-Remix komplett anders abgemixt, die haben das direkt zu dem Markt da gemacht.
Also was ich natürlich bei Girl You Know It's True noch genial finde, insgesamt diesen Stereo-Effekt, der schon am Anfang startet.
Ja.
Wo dann halt die Stimme von rechts nach links und
so
links nach rechts, irgendwie, genau.
So, weltweiter Erfolg. 89, Single Girl You Know It's True wird globaler Hit, erreicht in den USA Platz 2 der Billboard Hot 100.
Ganz langsam.
Gewinn des Grammy Awards für The Best New Artist im Jahr 1990 und dann ging es natürlich bergab. Skandal um die Lippenbewegung. 1990 Gerüchte über die Authentizität der Gesangsstimme entstehen. Medien decken auf, dass Morvan und Pilatus nicht die tatsächlichen Sänger ihrer Songs sind. Eingeständnis und Aberkennung der Grammy Awards. Milli Vanilli gestehen, dass sie nicht die Hauptvokalisten ihrer eigenen Musik sind. Die Grammy Awards für die besten New Artists werden aberkannt. Rechtliche Konsequenzen, zahlreiche Sammelklagen werden eingereicht und Plattenverträge werden aufgelöst. Milli Vanilli gerät in finanzielle Schwierigkeiten. Versuch des Comebacks, Morvan und Pilatus versuchen als Duo Rob und Fab neu durchzustarten. Ihr Album Rob und Fab wird 93 veröffentlicht, erreicht aber nicht den früheren Erfolg. Tragischer Tod von Rob Pilatus 98. Pilatus stirbt nach einer Überdosis Drogen in Frankfurt am Main. Morvan setzt seine Karriere als Solo-Künstler fort. Nachwirkungen und Erbe noch unter der Unterschrift. Moment, Jens, du musst mal kurz unterhalten. Ja,
der Zettelfritze. Das ist halt so, liebe Leute, wenn man halt so ein Klemmbrett hat, so ein Klemmbrett nimmt man eigentlich immer zum Abklären, ob man wirklich alles da hat, so eine Inventarliste. Genau. Und jetzt schauen wir, ob das Inventar wieder vollständig ist.
Der Fall Milli Vanilli hat weitreichende Auswirkungen auf die Musikindustrie und führt zu strengeren Kontrollen bezüglich der Authentizität der Gesangsaufnahmen. Fabrice Morvan setzt sich für Authentizität und Ehrlichkeit in Musik ein. Milli Vanilli im Rückblick. Trotz des Skandals bleibt Milli Vanilli eine der bekanntesten Popgruppen der 1990er Jahre. Die Geschichte von Milli Vanilli dient als Warnung vor den Gefahren des Musikgeschäfts und der Versuchung des schnellen Ruhms. Und natürlich Frank Farian, der hinter dem Projekt stirbt am 23. Januar 2024, jetzt vor kurzem erst passiert. Ja, Ruhe in Frieden, Frank. Milli Vanilli, das war wirklich geile Mucke.
Milli Vanilli. Und jetzt mal eine kurze Pause. Jetzt ist die Chance, nichts mehr von Milli Vanilli zu hören, sondern ich komme jetzt zu meinem ersten Lied.
Alter, was? Der hat manchmal Sachen.
Ja, und zwar Platz 79.
79, warte mal, habe ich nicht, nein.
War gleichzeitig auch Chart-Einstieg. Letzte Chartposition 19.03.1990 auf 82. Höchstposition Platz 37 am 20.11.1990.
In Deutschland, 37 in Deutschland.
Ja, ja. Okay. 19 Wochen in den Charts. Platz 8 auf der Insel und Platz 3 in Irland. Und jetzt kommen die lieben Freunde der Schweizer Hitparade ins Spiel. Es plätschert so dahin. Toll, gefällt mir sehr. Schrecklicher Song, ich mag diesen Musikstil überhaupt nicht und die Stimmen nerven. War aber auf dem Debütalbum, das für einen Skandal sorgte. Herrlich locker und beschwingt. Ein Klassensieg aus den späten 80ern, immer wieder gern gehört. Eine etwas unterschätzte Single, reicht von der musikalischen Qualität nicht ganz an ihre großen Werke ran, ist aber mit seiner unaufdringlichen Leichtigkeit allemal eine wertvolle Bereicherung. Der Song macht Spaß. Habe es in meiner Sammlung unter 80s Happy Pop gespeichert. Freundliche, liebenswerte Nummer. Ganz nett. Über 880.000 Spotify-Follower und über 1 Million YouTube-Aufrufe des Liedes. So, jetzt kommst du.
Verrätst du mir noch, wo die Interpretin her, oder Interprete, wo die herkommen?
Von der Insel.
UK. Irland, UK. Oh Gott. Da gab es einiges. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich gehe mal Richtung The Beautiful Youth.
Beautiful South.
South, Entschuldigung.
Beautiful South ist Beautiful richtig. South. Ach, da ist wieder Grinsebacke da.
Nee, keine Grinsebacke, weil war jetzt echt schwer, aber da du dich hinten bewegt hast, also es gab noch höher platzierte englische Pop-Acts, aber da so weit hinten gab es dann nicht mehr so viel. Deshalb, aber wir hören trotzdem erstmal rein.
Wir hören das mal rein.
Das ist so richtig geiler, schöner Radio-Pop, den man hört, der nicht auf den Sack geht, was du so laufen lassen kannst und wo du gute Laune kriegst, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ja, das ist ganz locker, flockige Musik. Passend hier ein Kaffee in der Neustadt in Dresden, kannst du da sitzen, kannst du dein veganes Törtchen in dich reinspachteln.
Zu so einer Musik kannst du auch locker, flockig durch den Sommerregen spazieren und das auf dem Kopfhörer und geil.
Genau. Aber da merkt man dann, dass man alt geworden ist. Wenn man das der heutigen Jugend vorspielen würde.
Die würden sagen, bist du blöder?
Was ist das? Ja, also britische Popband, gegründet Ende der 80er Jahre, gingen Ende 1988 aus der Band House Martins hervor. Wo du ja ihren Sinn kann, House Martins, größter Hit.
House Martins, war das so eine A Cappella-Geschichte?
Ja, genau so.
Caravan of Love.
Genau. So. Sänger Paul Heaton, 9.05.62 in Birkenhead, und House Martins Schlagzeuger David Hemingway, 20.09.1960 geboren, und Schlagzeuger Dave Steed und weitere Mitglieder Song Welsh, Bass, David Rotheray, Gitarre, und ab 1990 eine zusätzliche Sängerin, nämlich Brianna Corrigan, 30.05.65 in Belfast, also die kommt aus Irland, die Sängerin dann.
Hättest du gesagt, dann wäre ich's, aber alles gut.
So, und die Erklärung für den Namen Beautiful Sau hat der liebe Paul Heaton 1991 im Q-Magazin mal erzählt. Also könnt ihr euch denken, also ein bisschen umschrieben. Der Name wurde gewählt, weil wir als The House Martins richtige Urgesteiner von Holl geworden sind. Professionelle Nordlichter. Selbst wenn du dich gar nicht der Gestalt aufführst, wirkst du auf die Menge Leute dennoch so. Obwohl das anfangs eine gewisse Erdung gibt, nehmen die Leute letztlich nicht mehr ernst. Du wirst nicht ernst genommen, weil du aus Hull bist. Und deswegen haben sie sich einfach dann umbenannt in The Beautiful South. Und der erste Hit war Mai 1989 mit der Single Song for However. Oktober 1990 A Little Time, einziger Nummer 1 Hit von Beautiful South. 1991 Brit Award Kategorie Bestes britisches Video. Anfang 94 stieg die Sängerin Brianna aus. Grund Solo-Karriere und Song 36D. Text von leicht bekleideten Models und der Industrie, die diese bezahlt, war sie nicht einverstanden, das womöglich singen zu wollen. November 1994, Hitsammlung Carry On Up The Charts, und Oktober 96 das Album Blue Is The Color erreichen Platz 1. Die Hitsingle Don't Marry Her wurde aufgrund des Boykotts der Radiostation wurde die Textzeile umgeändert. Statt Don't marry her, fuck me, wurde Don't marry her, have me. Und dann ging es auch im Radio.
Wir müssen übrigens noch sagen, über den Song, den wir gerade gehört haben, haben wir den Titel genannt, You Keep It All. Jetzt bin ich gerade aufgegangen.
You Keep It All In.
All In, Entschuldigung. Ja.
The Beautiful South, You Keep It All In.
Weil den haben wir jetzt noch nicht genannt, den Songtitel.
So.
Aber den findet ihr in der Podcast-Musikgeschichte-Song-Playlist, oder?
Genau, jetzt? Der ist verfügbar. Mein zweiter Titel leider nicht. Kann ich schon jetzt vorgreifen.
Mein zweiter Titel gibt es nur in der Extended-Version. Wirklich. Und hätte ich nie gedacht.
Ja, und meinen gibt es nicht dort. Okay. Und hätte ich auch nicht gedacht. Aber
das
ist egal.
Das ist ja jetzt ein Cliffhanger. Also müsste man eigentlich eine zweiteilige Folge machen.
Wahrscheinlich. So, weiteres Top-Album war Quench 1998. Der alkoholkranke Sänger Paul Heaton nahm dann eine Auszeit und verbrachte Zeit auf Sardinien. Dann entstanden dort auch einige Teile des Albums Painted Red von 2000. Es erfolgte eine Pause der Band, Oktober 2003, Album Gaze, konnte aber nicht mehr an frühere Erfolge anknüpfen. Oktober 2004 gab es Album Gold Diggers, Hatton, Nodgers und Polk Songs. Und am 8.5.2006 erschien Single in Manchester, eine Woche später das Album Super Bee oder Super Bee. Am 31.01.2007 Stellungnahme der Band, Auflösung der Band. Bedankte sich bei den Fans und nannte als Grund in ironischer Variation wegen musikalischen Ähnlichkeiten haben wir aufgehört statt musikalischen Differenzen.
Okay.
So, und jetzt nochmal Auflösung des Skandals von diesem Album, wo das Lied herstammt. Und zwar, Woolworth weigerte sich, das zu verkaufen. Nämlich das Cover zeigte eine Frau, die einen Revolver in ihren Mund steckte und einen rauchenden Mann. Und Woolworth sagte, das machen wir nicht mit, also wir können das nicht verkaufen.
Das geht nie.
So, das wurde geändert in ein Plüschhäschen und ein Teddybär drauf.
Ist ja fast ähnlich.
So, und das Problem, was Woolworth damit hatte, mit dieser Frau, die einen Revolver in ihren Mund steckte und rauchenden Mann, das würde zum Rauchen ermutigen. Deswegen.
Ach so, der Revolver.
Ja, genau. Genau.
Oh, Leute.
Das war mein erster Song. Ein schön, locker, leichtes Lied.
Okay, kommen wir jetzt erstmal zur Geschichte. Und zwar erstmal persönliche Anekdote. Und zwar, der Tag ist nicht nur geschichtlich für mich interessant, also auch für als Ostdeutscher, sondern auch familiär. Und zwar, meine Mutter hatte damals, also oder anders angefangen, mein Großvater hatte Geschwister, die drüben im Westen gelebt haben. Und meine Mutter wollte ihren Onkel und ihre Tante wollte die besuchen und hat einen Ausreiseantrag, Besuchsantrag, wie das damals war, zu Ostzeiten gestellt, dass sie rüberfahren durfte. Und den hat sie genehmigt bekommen. Und genau an dem Tag sollte sie fahren. Ja, also der, das stand schon 3 Monate oder so fest, dass sie rüber durfte in den Westen, das besuchen. Und sie sollte am 9. November 89, also hatte sie die Genehmigung, sich mit dem Zug zu setzen und in den Westen rüber zu fahren. Und dann an dem Tag fiel halt auch die Mauer. Die Folge war, sie hatte unfassbar viel Verspätung, ehe sie drüben bei ihrem Onkel und ihrer Tante angekommen ist. Also das blieb mir damals schon ziemlich in Erinnerung. Und jetzt habe ich gleich die Geschichte. Wir haben heute explizit nicht vom November 89 rausgesucht, sondern ich habe rausgesucht, die nur vom Tag. Während einer Pressekonferenz, die live von diversen Rundfunkanstalten der DDR übertragen wird, spricht der Journalist Ricardo Ehrmann den Sekretär für Informationswesen Günter Schabowski auf den Reisegesetzentwurf des Zentralkomitees der Sozialistischen Einheitspartei Deutschlands an. Schabowski holt einen Zettel hervor, danach lassen sich unter anderem folgende Worte vernehmen. Jeden Bürger der DDR möglich macht, über Grenzübergangspunkte der DDR auszureisen. Das trifft meiner Kenntnis, ist das sofort unverzüglich. Am Grenzübergang Bornholmer Straße gewähren die Beamten ab 23.30 Uhr, also Bornholmer Straße ist in Berlin, ab 23.30 Uhr allen ausreisewilligen Bürger der DDR ohne Ausweiskontrolle oder sonstige Maßnahmen den Durchgang in den Westteil Berlins. Der diensthabende Hauptmann erhielt von seinem Vorgesetzten auf stundenlanges Nachsuchen keine Weisungen und traf schließlich die Entscheidung zur Grenzöffnung selbst. Deshalb wird meist dies als Zeitpunkt der Öffnung der Berliner Mauer oder kurz Fall der Mauer genannt. Das ist das, was an dem Tag dann stattfand und man halt im Fernsehen zeigt, wie die ganzen Trabis rüber nach West-Berlin gefahren sind und Feuerwerk und alles ist auf der Mauer rumgesprungen und das war, ja.
Es bleibt bei dem einen Ereignis, logischerweise, weil das ist das nun ist, mal wirklich das Ereignis.
Das ist,
es ist so, ich kann mich entsinnen, zum einen hat dieser Journalist nochmal nachgefragt gehabt, also der hat nicht sofort gesagt unverzüglich, sondern richtig fest in dem Kontext. Wurde erstmal so, hat er vorgelesen und so weiter und fort und dann fragt er nochmal nach, wann denn, wie denn.
Das tritt meiner Meinung nach
genau.
Jetzt unverzüglich.
Genau, so schaut's aus. So, und zum Zweiten kann ich noch genau erinnern, ich saß bei uns im Wohnzimmer und es war eine entsprechende Stimmung im Land, insbesondere natürlich auch in unserem Provinzstädtchen. Es gab halt auch die Demonstrationen in kleineren Weise. Man hatte gehört von Dresden, dass dort im Grunde genommen auch gewaltig was los war. Und man hatte auch seine Befürchtung, was passiert mit Leuten, die dort mit dabei sind, alles drum und dran. Es gab dann tatsächlich auch schon in den Zeitungen kritische Berichte über, da gab es in der Union, nannte sich glaube ich die Zeitung, das war also damals das Blatt von der CDU, Zuführung nannte sich, das habe ich immer noch oft bewahrt, wo mal der Redakteur oder jemand schildert, was da so abgegangen ist. Jedenfalls haben wir dann gesessen vor der aktuellen Kamera, glaube ich, also ARD, Tagesschau oder irgendwie Sondersendung so. Und da wurde dann das nochmal erwähnt und ein paar Mal, was heißt denn das? Da wurde schon ausdiskutiert. Und dann ging das alles wirklich ratzfatz. Und meines Erachtens, das ist so eine Geschichte, liebe Hörer, ihr könnt gerne nochmal nachschauen, ob das so ist, ob ich recht habe oder nicht recht habe. Die Leute, die damals zur Schule gegangen sind, zu dem Zeitpunkt in den 89er, ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil mein lieber Freund Marcel hat jetzt einen kleinen Schluck auf, aber das sollte die Konversation nicht stören und macht sie entsprechend noch lustiger. Aber nichtsdestotrotz, nochmal meine These, dass der 9. November, die Maueröffnung und die dementsprechende Wissbegier der DDR-Bürger, und die haben dann logischerweise dann auch ihre Kinder mitgenommen, um mal den Westen zu besuchen, dazu geführt hat, dass die Klassen am Wochenende, es gab ja noch Samstagsunterricht, nicht mehr so besetzt waren und letztendlich dazu geführt hat, dass der Samstagsschulunterricht abgeschafft wurde in der DDR. Und ich glaube, es hat zu tun mit der Maueröffnung. Aber liebe User, Hörer, könnt ihr uns gerne berichtigen, ob ich da richtig liege, ob ich da falsch liege. Ich kann mich entsinnen, dass die Samstagsunterrichtstage dann nicht mehr so mit entsprechenden Mitschülern besetzt waren. Und dann irgendwann die Entscheidung gefallen war, das komplett zu streichen. Immerhin gab es ja Samstagsunterricht bis, so wie ich mich entsinnen konnte, bis um 11. Spätestens war dann Schluss am Samstag.
4 Stunden gab es Samstag immer.
Ja, 4 Stunden, ja.
4 Stunden, ja.
Und dann gab es aber keinen Samstagunterricht mehr.
Wenn du es jetzt so sagst, könnte so sein. Ja, also bis zur 4. Klasse war ich Samstag in der Schule und dann war samstags keine Schule mehr.
So, und jetzt in der Mitte mal das Endquiz.
Na, jetzt bin ich ja gespannt.
Was habe ich mir 1989 vom Begrüßungsgeld gekauft? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erwähnt habe, aber ist egal. Einen CD-Walkman von Sony, eine Levi's oder Levi's Jeans oder ein tragbares Radio mit Doppelkassettenfach von Iowa.
Das dritte.
Richtig, weil ich es wahrscheinlich schon mal erwähnt habe.
Nee, hast du nicht erwähnt, aber ich kann dich gut einschätzen. Und ich weiß, ich habe mir gewünscht vom Begrüßungsgeld, wir sind nach West-Berlin gefahren und ich wollte unbedingt einen Walkman haben. Das war ich wollte einen Walkman haben. Und der Walkman alleine mit Kassette, nur mit Kassette, hat alleine schon 80 Euro gekostet. Und es gab ja 80 Mark. Und es gab ja nur 100 Mark Begrüßungsgeld. Und ich glaube nicht, dass es in den Sony CD Walkman, hast du ja gesagt, CD Walkman?
Ein CD Walkman von Sony.
Ein CD Walkman von Sony, der hätte keine 100 Mark gekostet, der hätte garantiert mehr gekostet. So, und das nächste war die Levi's Jeans. Die hat auch mehr gekostet. Das weiß ich auch. Die hat mehr gekostet. Weil das hat.
Es war schon damals so ein kleiner Konsumhascher hier, mein lieber Marcel drüben.
Die hat auch mehr gekostet. Also könnte es nur noch dieses Iowa sein. Ich denke mal, der wird so 89 oder 99 Mark gekostet haben.
Nein, hat mehr gekostet. Aber ich habe den Vorteil gehabt, ich hatte noch Geld bekommen von meinen lieben Eltern. Und es gab ja damals, für alle, die sie entsinnen können oder nicht wissen sollen, war ja.
Du hast gerade meine ganze Beweisführung zerstört.
Die Bundesrepublik hat ja nicht ohne Grund den Leuten, die halt besucht haben, ihre Verwandten oder Bekannten in den Altbundesländern oder halt in der alten Bundesrepublik, hat ihnen ohne Grund 100 Euro in die Hand gedrückt, weil letztendlich dies wieder in die Wirtschaft geflossen ist. Und so hat natürlich jeder DDR-Bürger Anspruch gehabt auf die 100 D-Mark. Und darüber hinaus hat Bayern nochmal extra 30 D-Mark dazugegeben. Da musst du natürlich extra nochmal nach Bayern fahren. Also hast du zu den 100 Euro nochmal 100 D-Mark nochmal 30 D-Mark dazu bekommen.
Also ich weiß noch ganz genau, was ich mir gekauft habe und ich weiß auch, die hat 10,99 Mark hat die gekostet. Das ist mir den Markt, das kann man sich gar nicht mehr vorstellen, wie lange es schon her ist. 10,99 Mark, ich habe mir eine Hörspielkassette von DuckTales gekauft. Das weiß ich noch ganz genau. Da sind wir mit dem Bus, sind wir nach West-Berlin gefahren, da wurden wir alle ausgekarrt und dann ging es rein in die Kaufhäuser. Und ich wusste nicht, das weiß ich auch noch, ich wusste nicht, dass die damals, gab es ja bei uns die DDR-Zeiten, die, ich bin ins Kassettenregal und habe geguckt, was gibt's denn da? Ja, und dann wollte ich das meinem Papa zeigen, bin losgerannt und dann war aber eine Lichtschranke, eine Alarmanlage und das ganze Kaufhaus hat wurr gemacht. Kannten wir natürlich im Osten und alle, ey, der Verkäufer, du musst hier zurückkommen, ja, komm mal zurück. Und alle lachten sie, weil der blöde Ossi da durchgerannt ist.
Ja, ich habe mich entsinnen, das erste Mal in West-Berlin, das war für mich als Kind, oder ich war schon Teenager, das war ganz schöner Rausch. Diese ganze Reklame.
Ganz andere Welt.
Es war wie so ein Rausch. Also obwohl du nicht berauscht warst, also mit irgendwelchen Mitteln, war das an sich für einen, der noch nie sowas gesehen hatte, war das wie im Rausch.
Okay, haben wir erstmal das Geschichtliche und das Endquiz geklärt und dann können wir jetzt eigentlich zur nächsten Musik kommen oder willst du noch was erzählen, Jens?
Wir können zur nächsten Musik kommen.
Zur nächsten Musik, weil du warst auf 79, ich bin jetzt auf Platz 77.
Habe ich nicht.
Hast du natürlich nicht. Wie gesagt, von diesem Song gibt es nur die Extended-Version bei Spotify und die ist aber auch bloß 3 Minuten lang. 3 Minuten 20 lang, ich weiß nicht, wie die kurze Version, wie kurz die war. Platz 77 am Tag, geschafft in Deutschland. Platz 56, Chart-Einstieg heute an dem Tag, wo wir sind, auf Platz 77. Chart-Ausstieg am 5.2.1990 auf 88, 13 Wochen in den Charts. Wir reden von einer Künstlerin mit 25 Millionen verkauften Tonträgern. Und die hatte 1972 ihre erste Single, hatte dann gleich eine Nummer 1 in Deutschland mit einem Coversong. Platz 1 in Deutschland 1972 mit ihrer allerersten Single. Deutscher, ich kann es jetzt schon mal sagen, Deutsch.
Deutsch, ein deutscher Schlager.
Deutsche Schlager-Popmusik, ja.
Deutsche Schlager-Popmusik ist von Marianne Rosenberg.
Nein, leider nicht.
Ich gerade, ja gut, beinahe, ich gab es ja auch, ich denke an dich, aber.
Nee, ist es leider nicht.
Nein, ist es nicht. Ja, so viele, die 72 schon mit dabei waren, so viele gibt es da nicht, die in den 80ern dann nochmal durchgestartet
waren. Ich gebe dir noch, wie gesagt, 72 war ein Cover. Original ist der Song Englisch, ganz bekannt, und sie hat es eingedeutscht. Und über den original englischen Song haben wir auch hier schon bei uns gesprochen im Podcast.
Ja gut, egal, wir hören jetzt rein. So, herzlich willkommen zur Esoterikstunde.
Ich habe mir ganz.
Wir machen jetzt einmal Wu-Wu und dann geht's also los.
Ich habe den Song bei der Recherche wiederentdeckt. Also, ich kann den Song natürlich, habe ihn wiederentdeckt und ich bin mir hundertprozentig sicher, wenn wir den nächsten Mal wieder Mucke zusammen machen oder so, werde ich den Song auf alle Fälle in der Discofox-Runde spielen. Ist ein schöner Song, geht schön flott voran.
Es ist ein schöner Song, ich kann den auch, ja.
Juliane Werding, wie weit ist Eden?
Ja, wie weit ist Eden?
Wie weit ist Eden?
Und sie ist ja, ich will den jetzt vorgreifen. Was du rausgesucht hast, zur lieben Juliane.
Okay, wie gesagt, 25 Millionen verkaufte Tonträger. Sie ist geboren am 19. Juli 1956 in Essen. Startete Musikkarriere mit ihrem ersten Song und das war gleich ein Hit. 1972. Und jetzt kommen wir. Na, Jens, wie war er?
Coverversion. Am Tag als Conny
genau, Kramer. Original. The Night They Drove Old Dixie Down. Haben wir schon hier besprochen. Schon Bess. Ja, du musst auch mal mitmachen. Platz 1 in Deutschland. Durchbruch kam dann noch, der große Durchbruch kam dann aber trotzdem.
International nicht.
Nee, der große Durchbruch kam dann aber 83 mit der Single. Wenn du denkst. Das war nämlich ihr erfolgreichster Song.
Und das wurde nämlich geschrieben von wem?
Gunter Gabriel.
Genau.
Haben wir auch schon besprochen. Hat allerdings bloß Platz 6 in Deutschland erreicht, aber war trotzdem ihr erfolgreichster Song. Erfolge in den 80ern mit Hits wie Stimme in den Wind oder Nacht voll Schatten. 87.
Oder das Würfelspiel.
Nacht voll Schatten erreichte Platz 5 in Deutschland.
Weil es ja auch eine Coverversion war.
Ja, Moonlight Shadow.
Wir müssen schon alles aufarbeiten. Ja, also
Moonlight Shadow genau. Von Mike Oldfield und Maggie Reilly. So. 1986 spielte sie die Hauptrolle in Gibby West Germany. Internationale Anerkennung für Nachtvollschatten, also international hat sie doch da was erreicht. Stilistischer Wandel zu Jazz- und Swing-orientierter Musik in den 1990er Jahren. Erfolgreiche Alben wie Land der langsamen Zeit 93 und Sehnsucht ist unhaltbar 95. Heirat mit Musiker und Produzent Andreas Herde im Jahr 84. Arrangement für verschiedene soziale Projekte, darunter Kinderhilfsorganisationen. Gründung des Labels Troja Musik, fortlaufende Veröffentlichung von Alben und Singles in späteren Jahren, Jubiläum zum 40-jährigen Bühnenjubiläum im Jahr 2012 und kontinuierliche künstlerische Aktivitäten auch in den 2020er Jahren. Und jetzt kannst du noch was zu Esoterik sagen, weil das habe ich mir nicht herausgesucht. Das war,
warum hast du das nicht
raus? Weil das bei Wikipedia das, so in Absatz war und das interessiert mich. Ich will die Musik hören und nicht Esoterik. Nee,
man muss schon sagen, also die liebe Juliane Werding, es wäre schön gewesen, ja, das für uns als Pseudo-Fans kann man schon so sagen, weil sie wirklich eine schöne, glasklare Stimme hat, alles drum und dran, dass sie meinetwegen weiter irgendwo so gemacht hat. Aber sie hat dann halt ihren Lebensmittelpunkt woanders gefunden und das hat sich erstens in den Liedern, ich habe mir da nicht wieder was angehört, das ist jetzt auch eine Behauptung, wieder was angehört, hat sich dann niedergeschlagen, dass sie halt dann im Bereich der Esoterik unterwegs war oder immer noch ist. Und deswegen hat Wikipedia gesagt, oder der das geschrieben hat, war ein totaler Fan.
Genau.
Nochmal ein bisschen mehr. Welches Kräuterchen zum Beispiel, ne, mit welchen Kräuterchen?
Genau, und das ersparen wir euch jetzt, da könnt ihr euch selber...
Wobei ich mir auch nicht sicher bin mit Esoterik, ob das mit Kräutern zu tun hat, aber auf alle Fälle geht das alles so in diese Richtung, wo man eine ganze andere Reflexion im Leben auf was anderes lenkt und das hat sie dann zu irgendeinem Zeitpunkt auch gemacht.
Genau, jedenfalls wisst ihr jetzt irgendwas über Esoterik Bescheid und jetzt reden wir noch über, was reden wir jetzt noch, über die Top 3, bevor du dann deinen letzten Song bringst, oder? Auf Platz 3, Sydney Youngblood, If Only I Could. Platz 2, haben wir heute schon mal fast drüber geredet. Was denkst du?
Nee.
Milli Vanilli, Girl, I'm Gonna Miss You.
Okay.
Und Platz 1, was war? 89, Platz 1. Was war am Tag der Wende auf Platz 1? Also den Song, ein ganz, ganz bekannter Song.
Ja, aber David Hasselhoff war es mit Sicherheit.
Nein, war es nicht. War's nicht.
Der ist ja
aber auch ein One-Hit-Wonder, absolutes One-Hit-Wonder, ja, aber weltweites One-Hit-Wonder.
Ja, Kaoma.
Richtig. Lambada habe ich noch als Maxi-Vinyl.
Ja. Und da gab es ja dann auch nochmal in den 2000ern.
Mit Fatman Scoop gab es da auch nochmal ein Remix.
Nee, es gab noch was mit Jennifer Lopez, aber ich glaube, das war in 2010ern. Jetzt muss er überlegen.
Ich überlege gerade.
Ich schaue jetzt auch
Hit
grade.
On The Floor.
Genau, Hit On The Floor.
Ja, frag mich doch.
Ich frag dich ja auch.
So, jetzt hier, jetzt bring mal deinen zweiten Song. Jetzt bin ich gespannt, weil du hast ja schon geteased, den gibt es bei
leider, Spotify nicht. Also ich war komplett der Meinung, das muss es doch dort geben. Und ich bin mit der Einstellung auch hierher gekommen, habe gesagt, ja, da brauche ich nicht nachschauen.
Also ich habe mir den
hat Spotify, aber...
Ich habe mir die Chartliste rausgesucht. Das Problem ist, in der ganzen Chartliste sind 5 Songs, die nicht bei Spotify waren. Und jetzt machst du es mir besonders schwer.
Ach, ja, schön. Also wirklich, hier hat er einen ganzen Tag Zeit. Er tut die ganze Zeit diese Charts hier.
Stimmt nicht. Während ich programmiere, gehöre ich die Chartliste durch.
Siehst du, das kann ich nicht.
Man muss übrigens sagen, es ist mir schwer gefallen, an diesem Tag was rauszusuchen, weil es waren wirklich richtig geile Songs mit dabei, von Anfang bis Ende.
Deswegen kommt ja irgendwann auch wieder 1989. Aber jetzt erstmal zum 9.11.1989, Platz 36.
Kann ich natürlich nicht haben.
Ja, Charteinstieg 16.10.89 auf 79, letzte Chartposition 97 am 26.02.1990, Höchstposition 22 am 13.11.89. 18 Wochen in den Charts, Schweiz Platz 21, über 170.000 Spotify-Follower und die lieben Freunde aus der Schweiz haben auch wieder was zu erzählen. Gefällt mir ausgezeichnet, traumhafte Ballade, besser als die andere Version, hammerstark gesungen, schablonenhafter Kuschelrock ohne das gewisse Etwas, wieder eine mächtige Powerballade, in der besonders der Crisp in der Stimme positiv auffällt. Gute Lyrics, kraftvoller Sound. Ja, das war eine schöne Zeit mit schöner Musik. Packt mich gar nicht. Zu gläserner Sound. Wunderschöne Ballade und das Gitarrensolo geht dermaßen ins Mark. Schade, dass man nicht mehr viel hörte. Typische End-80er Ballade klingt wie tausend andere auch, einfach langweilig. Klasse Powerballade gehört wohl zu den am meisten unterschätzten 80er-Jahre-Hits überhaupt. Und jetzt kommst du.
Ich nehme ganz stark an, wir reden von einer Frau, die hatte zwei große Hits. Ein großer Hit war ein Coca-Cola-Werbejingle und du hast den anderen, weil der ist nämlich wirklich nicht bei Spotify zu finden. Der erste Hit war First Time und du hast jetzt Robin Beck, Tears in the Rain.
Genau, Tears in the Rain.
Und da hören wir jetzt einfach mal rein, weil es wirklich ein schöner Song ist.
Ein wirklich sehr schöner Song.
Also auch wenn ich nicht so der absolut große Balladenfan mehr bin, früher habe ich mehr Balladen gehört, so, aber das ist wirklich eine tolle,
sehr wirklich schöne Ballade.
Schön getragen.
Und im Übrigen hatte ich das gar nicht mehr im Blick gehabt, dass Jennifer Rush dasselbe Lied auch nochmal.
Die hat es auch gesungen und, genau. Und Celine Dion singt das auch auf ihren Live-Konzerten.
Ja, du bist nicht nur eine Country-Lady, sondern halt auch so eine.
Eine Dieven-Lady.
ja, gut. So, also richtig, Robin Beck und Tears in the Rain. Robin Beck ist am 7.11.54 in Brooklyn, New York City, als Tochter von jüdischen Einwanderern geboren. US-amerikanische Rocksängerin, Musik ausschließlich zum AOR-Bereich. AOR-Bereich. Weißt du, was das ist?
Nee, das wollte ich gerade fragen.
Adult Oriented Rock. Übersetzt Rockmusik mit einer stark kommerziellen Ausrichtung der frühen 80er Jahre Hochphase, auch Begriffe Mainstream Rock, Melody Rock, Arena Rock oder Stadion Rock.
Deshalb hat es wahrscheinlich auch kommerziell zu Coca-Cola geschafft.
Andere Vertreter, jetzt muss ich ein bisschen schlucken. Andere Vertreter der Richtung, ich nehme mal ein paar Singles, wären Survivor, Eye of the Tiger,
okay.
Journey, Don't Stop Believing,
ja.
Toto Africa, Foreigner mit Urgent, Bon Jovi mit Runaway und weitere. Der Begriff wurde erstmals Ende der 70er Jahre in den USA für Musik verwendet, die typische Hardrock-Elemente mit anspruchsvoller Popmusik mischte. Vorreiter da waren in den 70er Jahren Eagles, Fleetwood Mac und America. Die gehören alle zu dem Thema Adult-Oriented Rock.
Gehören noch Kansas zum Beispiel mit rein.
Genau. So, und jetzt kommen wir zu Robin Beck. Das wäre gerade eben das geheimnisvolle Geräusch. Können jetzt gerade überlegen, was mein Gegenüber gemacht hat. Ja, also wenn ihr dieses Geräusch gerade eben so im Hintergrund gehört habt, er ist nicht rausfiltert jetzt bei der Aufnahme.
Wir haben übrigens, erinnere mich bitte am Ende, wir haben in der letzten Folge was vergessen, aber da kommen wir jetzt dann diesmal drauf zu sprechen.
So, also, wie ich schon gesagt habe, wenn ihr Ideen habt, was gerade eben mein lieber Sprachassistent hier drüben gemacht hat.
Es gibt aber keine Tasse zu gewinnen.
Nein, ist egal. So, jetzt kommen wir zur weiteren Vita. Wir haben Robin Beck wurde in jungen Jahren nach Daytona Beach in Florida, er hat sich dorthin begeben. Ja, also entdeckt dort von lokalen Musiker Alex London, Versuch als Sängerin in diversen Bands dagegen und Schulung ihrer Stimme an den Standards des Great American Songbooks. Und da bist du ja auch immer so mit dabei, ich muss da nachschauen, weil ich habe das auch nicht so im Petter. Great American Songbook, kannst du das erklären?
Nö.
Und zwar ist das eine nicht festgelegte Anzahl herausragender Songs der amerikanischen Unterhaltungsindustrie von 1930 bis 1960. Und an diesen Songs hat sie sich orientiert. Also ich habe jetzt nichts rausgesucht, ich kannte auch nichts, aber auf alle Fälle gehört das ein bisschen zur US-amerikanischen Musikgeschichte.
Okay.
Erster Plattenvertrag Ende der 70er Jahre. Single Still in Love war erfolglos. 1979 erstes Album Sweet Talk im Disco-Stil war Achtungserfolg. Kann man sich immer noch mal anhören bei YouTube. Also wirklich, man glaubt gar nicht, die liebe Robin Beck im Disco-Stil. Also so wirklich so.
Fly, Robin, fly.
So, und so.
Up to the sky.
Und da gab es dann halt schon bei ihr Background-Sänger, die waren noch nicht so bekannt, nämlich Lou Randors und Iron Cara. Die waren damals schon mit dabei bei dieser Platte. Deswegen ist es eine kleine Rarität, also wer sowas hat, der hat eine Rarität, weil die gibt es nicht ohne weiteres zu bekommen. Danach war sie auch noch hier Background-Sängerin, gefragt zum Beispiel bei Leo Sayer und David Bowie und Chaka Khan. Also sie war da schon unterwegs.
In nobody.
1988 gab es das Angebot für Coca-Cola-Werbespot zu singen, nämlich First Time.
Loves Me Better.
Und da mit diesem First Time gab es eine große Popularität, dass Ende 1988 dann die Single-Auskopplung kam. Platz 1 in einigen europäischen Ländern und aufgrund Erfolg zweites Album Trouble or Nothing 1989 mit der Single Tears in the Rain. Und Say Up All Your Tears, auch in Deutschland, Österreich und Schweiz erfolgreich. Aber USA und Großbritannien flop, wenigstens aber Status eines One-Hit-Wonders in Großbritannien. Also sie war dann schon gebrieft auf den lieben Kontinent, in dem Falle auch natürlich auf den deutschen Markt. Das zweite Album, woraus dieses Lied stammt, ist besonders, dass zahlreiche der enthaltenen Songs von anderen Sängerinnen aufgenommen wurden. 1989 sang Robin Beck im Hintergrund auf dem Album von Cher. Daraufhin nahm diese Say Up All Your Tears für ihr Album, nämlich Love Hurts 1992. Also Cher nahm nochmal dieses Save Up All Your Tears auf. Und das Original liegt aber von dem Lied bei Bonnie Tyler, die den Song bereits 1988 für das Album Hide Your Heart aufgenommen hatte. Und auch dort gibt es nochmal ein weiteres Lied, das für Robin Becks Album eingespielt wurde.
Sharing is caring.
Genau. Später in den 90ern konnte Robin Beck nicht an den Erfolg anknüpfen. Single aus 92 erschienen Album In My Heart to Stay, Platz 55. Single 94 erschienen Album Close to You war die englische Version des Werbesongs von McDonald's. Einfach gut bei McDonald's ist einfach gut. Wurde dann Platz 79. Kannst du dich auch entsinnen an dieses?
Natürlich.
Natürlich. Dann wurde es ruhiger bei Robin Beck. 97 kam dann Tochter Olivia zur Welt. Vater des Kindes war der amerikanische Hardrock-Sänger James Christian. Und 1999 weitere Singles, 2004 wieder ein Album, floppte, 2007 neues Album, aber auch eher abseitig des Chartgeschehens. 2009 Album Trouble or Nothing in der 20th Anniversary Edition neu und dann Februar 2011 Album The Great Escape. Ja, leider ist das dann so wie bei manch anderen Künstlern oder Künstlerinnen. Man hat halt den Riesenhit oder die Riesenhits und dann ist es dann ruhig geworden oder man hat es immer weiter versucht, aber letztendlich ist man immer nur auf diese Lieder gebrieft und das also, Publikum verlangt das auch.
Bei Robin Beck First Time sehe ich immer noch den Coca-Cola-Weihnachtsmann vor mir geistig durch den Fernseher rennen. Okay Jens, da haben wir es geschafft. Was wir jetzt noch machen müssen, das haben wir nämlich in der letzten Folge vergessen. Wir haben immer noch ein laufendes Gewinnspiel. Wir haben jetzt schon einige Tipps bekommen. Der Stefan ist auf unseren Tipp reingefallen. Ja, aufs letzte. Also Jamiroquai ist es nicht. Ansonsten läuft unser Gewinnspiel noch. Wir wollten es mit der letzten Folge einen Hinweis geben. Haben wir jetzt noch nicht gemacht bei der letzten Folge. Machen wir diese Folge. Deshalb machen wir es diese Folge ganz einfach. Ihr habt ja schon einen Hinweis. Es findet in Berlin statt. Es ist eine Band aus den 80ern, wo der Originalsänger noch da ist.
So, und deswegen gebe ich jetzt einen Tipp, egal wie mich mein Gegenüber jetzt anguckt. Eines der bekanntesten Lieder von dieser Sache, wo wir hingehen, gibt es als Titelzeile von einem der ersten Dance-Hits der 90er Jahre von einem Projekt.
Felix.
Von Felix, ja.
Gut. Das können wir ja noch mit sagen.
Das können wir noch sagen.
Das können wir noch sagen. Und wenn er es jetzt nicht rauskriegt, werden wir dann bei der nächsten Folge, werden wir sagen, das Datum. Genau. Und dann könnt ihr gucken, was da an dem Tag in Berlin stattfindet. Und dann, das muss ja irgendwann mal jetzt rauszukriegen sein. Das gibt's da gar nicht. Mensch, genau. Wir haben übrigens neue Tassen da. Ja, wir haben jetzt 10 neue Tassen da. Habe ich jetzt bestellt.
Die hast du aber noch nicht im Schrank. Du hast doch noch nie alle Tassen
im Schrank. Ja. So, ansonsten hören wir uns wieder Folge 86. Was wir da behandeln, müssen wir selber noch gar nicht. Wir haben noch gar nicht ausgemacht.
Das macht ja überhaupt nichts.
Gut, nee, hier, was mit, Fasching. Ja, Fasching. Komm, Fasching. Ja, ist gut, reiß dich zusammen. Hier, mach dein Ding hier, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Eine kleine, jetzt noch ein Hinweis von meiner Seite. Und zwar, schaut auch mal unseren YouTube-Channel, da gibt es nämlich jeden Tag das Musikgeschichte-Kalenderblatt, wo ich zu jedem Tag euch erzähle, was an dem Tag so vor vielen, vielen Jahren war oder vor kurzem oder was nicht alles. Und der Jens, der die ganze Zeit am Rumkaspern hier, das war's von mir. Schaut auf unseren YouTube-Channel Musikgeschichte-Podcast Musikgeschichte, da seht ihr mich jeden Tag. Und natürlich, ich werde dazu noch was sagen, weil bisher habt ihr den Jens noch nicht gesehen, aber der Jens hat sich hiermit verpflichtet, auch was aufzunehmen. Ich habe nämlich dem Jens ein Zugeständnis gemacht. Und deshalb, welches Zugeständnis, hören wir in der nächsten Folge. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
Ciao, ciao.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.